Herr, du bist in unserer Mitte. Du hast uns etwas zu sagen. Du gibst uns Zeichen, die wir verstehen müssen, um deinen Willen zu erkennen, deinen Weg zu gehen. Sende deinen Heiligen Geist, öffne uns dein Wort, rede zu uns und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, heute ist der erste von 7 Sonntagen, in denen wir uns mit dem Thema der diesjährigen Bibelwoche befassen, unter das da heißt Zeichen des Himmels. Kennen Sie sich mit Zeichen aus? Zum Beispiel, was heißt das? Kein Trinkwasser, das sollte man also nicht zum Trinken verwenden, was aus diesem Hahn kommt. Oder dieses? Dort, genau, dorthin sollte man bei Gefahren, vor allem wenn es brennt oder so, seine Schritte lenken, diese Türe durchqueren, um ins Freie zu kommen. Genau, das sind ja eigentlich gleich 2 Zeichen. Das eine heißt Rampen heißt das nicht, statt Gates. Man kennt die deutschen Worte gar nicht mehr dafür. Also, wo der Flug abgeht, und das andere rechts heißt halb rechts gehen, nicht etwa die Treppe hoch, sondern halb rechts gehen, dorthin zu kommen. Hier sieht man, warum solche Piktogramme nötig sind. Das ist nämlich für die Leute, die nicht von selber die Betriebsanleitung in der Hand nehmen und lesen. Die werden hier aufgefordert, unbedingt vor Inbetriebnahme des Gerätes die Betriebsanleitung zu lesen. Das sollte man eigentlich immer machen beim neuen Gerät, aber... Ja, Zeichen sind heutzutage wichtig, nicht mehr wegzudenken, überall im Beruf, im Privatleben, im Straßenverkehr, auf Reisen, überall begegnen einem solche Zeichen. Manche sind selbsterklärend, aber andere muss man auch erstmal kennen, um sie überhaupt zu verstehen. Zum Beispiel habe ich mich als Kind immer gewundert, warum da ein Zeichen Gartenzaun steht. Und das stand ja auch nicht überall, wo Gartenzäune waren, nur an manchen. Weil, kennt ihr das noch? Beschrankter Bahnübergang, ja. Aber für mich sah das aus, und überhaupt, das sieht aus wie ein Gartenzaun und nicht wie eine Bahnschranke. Zeichen des Himmels, da geht es also nicht um unsere alltäglichen Zeichen, sondern um Zeichen, die vom Himmel kommen und Zeichen, die uns auf den Himmel hinweisen. Die Wunder im Neuen Testament sind ganz häufig, aber bei Johannes, im Johannesevangelium ganz konsequent immer als Zeichen bezeichnet. Das wird immer, wenn Jesus irgendwas Besonderes tut, dann wird es als ein Zeichen bezeichnet. Also, damit wird gesagt, das ist nicht nur in sich ein tolles Ereignis, sondern es hat was zu bedeuten, das weist auf etwas hin, das zeigt auf etwas. Das heißt also, das, was Jesus hier getan hat, das Entscheidende ist nicht, das ist ein Wunder, was Übernatürliches, was Spektakuläres. Das Entscheidende ist auch nicht, hier wurde Menschen geholfen, obwohl das schön ist und auch wichtig. Aber das ist nicht das, worum es geht, sondern was hier geschieht, soll auf etwas hinweisen. Auf den Himmel, auf Gott, auf den, der vom Himmel kommt, auf Jesus. Und auf das, was er tut und was er vorhat und wer er ist. Im Johannesevangelium werden 7 Zeichen erzählt, das ist auch kein Zufall, sondern die 7 ist die Vollzahl und zeigt auch nochmal, hier geht es nicht einfach darum zu sagen, das hat Jesus getan, guck, was für ein toller Mensch, hier hat er das gemacht und das und das und das, sondern was hier geschieht, hat etwas zu bedeuten und alles zusammen ergibt die Botschaft darüber, wer Jesus ist und was er tut und was er uns von Gott sagt und bringt mit seiner Ankunft hier. Das zeigt also nochmal, die Bedeutung ist wichtig. Die ersten beiden dieser Zeichen sind nummeriert. Dann müssen wir selber weiterzählen. Also hier heißt es bei dem ersten Zeichen, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und da offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Zeichen also in Kana in Galiläa bei einer Hochzeit. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Am dritten Tag, an was für dritten Tag? Heißt es am Mittwoch oder am... Wenn wir gucken, was vorher steht, merken wir, dass mehrere Abschnitte eingeleitet sind mit dem Wort am nächsten Tag. Am nächsten Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag, am dritten Tag. Wenn man das mitzählt, kommt man nicht auf 3.
Warum der dritte Tag? Der dritte Tag der Schöpfung war der Tag, wo Bäume und Früchte geschaffen wurden von Gott. Einschließlich des Weinstocks. Da wird nicht erwähnt, aber da ist ja offensichtlich mit dabei. Also, was hier geschieht, ist ein Schöpfungsakt. Jesus erweist sich als Gott, der Schöpfer, der aus nichts Bäume und aus Wasser Wein schaffen kann. Und der dritte Tag kommt im Neuen Testament nochmal ganz häufig vor, wenn darauf hingewiesen wird, dass Jesus gekreuzigt wird und am dritten Tag auferstanden ist. Also was hier passiert, dass hier Wasser zu Wein wird, weist auf die Auferstehung hin, weist über den Tod hinaus, weist auf das ewige Leben. Was hier passiert, ist etwas, was der Auferstandene bewirkt, etwas, was in der Auferstehung dann sich so vollziehen wird oder so zum Alltag gehören wird, was hier als spektakuläres Ding passiert. Eine Hochzeit. Die Hochzeit ist nach allgemeiner Übereinstimmung das schönste und größte Fest. Jesus vergleicht die Ewigkeit und den Himmel gern mit einer Hochzeit. Die Hochzeit ist ein Fest der Liebe und die Liebe macht uns froh, sie berauscht uns manchmal sogar, so wie Wein. Das Hohelied, das ja von Anfang bis Ende von der Liebe handelt, beginnt mit dem Satz: Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Die Hochzeit ist für viele der größte Traum vom Glück. Verliebte, Brautpaare, aber auch Singles träumen von einer Hochzeit. Was muss das für ein Glück sein, irgendwann zu heiraten, im weißen Kleid, mit der Kutsche, mit einem weißen Pferdegespann vorzufahren, vor irgendeiner wunderschönen Kirche, am besten irgendwo im Gebirge und so weiter. Der schönste Tag des Lebens ist ja aber schon eine verräterische Formulierung. Da steckt ja schon drin, dass es von da an abwärts geht. Und tatsächlich, das Glück und die Freude der Liebe können abflauen im Laufe der Zeit. Sie können auch ganz plötzlich mit einem großen Knall vorüber sein. Das erleben wir allenthalben, leider auch unter Christen in der Gemeinde. Auch anderes Glück, das Glück, was man im Beruf empfindet, in seinem Hobby, in der Familie, in seinem Garten, bei Urlaubsreisen oder generell das Lebensglück, die Freude am Leben, einfach diese sprudelnde Lebensfreude, früh aufzustehen und den Tag vor sich zu haben, die können genauso irgendwann abflauen, versickern oder mit einem Schlag verschwinden, weil dieses Gefühl weg ist der Freude oder weil man konkrete Dinge genommen bekommt, die einem Lebensglück gegeben haben und die nicht mehr gehen, die man sich nicht mehr leisten kann, die nicht mehr funktionieren. Genauso wie wenn eben bei einer Hochzeitsparty, was ein wunderschönes, rauschendes Fest sein sollte, auf einmal der Wein alle ist. Was tun wir? Was tun wir, wenn das Lebensglück zwischen den Fingern zerrinnt oder zerbricht? Natürlich, Christen würden beten, sich an Jesus wenden. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Sie spricht nicht mal eine Bitte aus, nur ein Hinweis. Sie weiß doch, so wie Jesus ja auch gelehrt hat, seine Jünger: Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Ihr müsst nicht viele Worte machen, so weiß sie auch. Jesus kennt ja das Problem schon längst. Er weiß, was fehlt und er weiß, was zu tun ist. Deswegen nur der Hinweis: Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus antwortet: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. In der alten Luther-Übersetzung steht: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Wörtlich heißt es, kann man so im Deutschen gar nicht übersetzen, was mir und dir, also was haben wir zwei miteinander zu tun? Jesus sagt damit wahrscheinlich oder macht damit deutlich, dass Maria keinen besonderen Draht zu ihm hat, also menschlich sicher schon als seine Mutter, aber auf geistlichem Gebiet zu ihm als dem Sohn Gottes keinen besonderen Draht hat, nur weil sie die Mutter Gottes ist. Genauso wie die Gebete des Pfarrers nicht bevorzugt behandelt werden, bloß weil er einen schwarzen Mantel anhat. Genauso wie es keine spezielle Methode gibt, wo man sagt, wenn du so betest, dann wird dein Gebet erhört. Es gibt zwar dicke Bücher, die man kaufen kann darüber, aber Jesus wischt das hier weg und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, dicker Bücherschreiber? Meine Stunde ist nicht gekommen.
Es gibt auch keinen Glauben, wo man sagen muss, wenn du den hast, wenn du diesen Glauben erringen kannst, dann werden deine Gebete erhört. Es geht nämlich überhaupt nicht darum, dass wir Jesus sagen, was er tun soll. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir ihn überzeugen, dass er unsere Wünsche erfüllt. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir ihn dazu bringen, dass er unsere Probleme behebt. Nicht? Ist das nicht der Sinn des Gebetes, dass wir Jesus sagen, was er für uns tun soll, was wir uns wünschen und was wir brauchen? Jesus antwortet, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das scheint auf den ersten Blick zu bedeuten, wenn es soweit ist, werde ich mich schon drum kümmern. Dann musst du nicht hier noch mit reinquatschen. Aber warum sagt er es dann so schroff? Da könnte er doch sagen, schön, dass du es sagst, ich habe es auch schon gesehen, warte noch einen Moment, ich werde es dann machen, wenn es soweit ist. Aber diese Abweisung scheint grundsätzlicher zu sein. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Johannesevangelium wird diese Formulierung meine Stunde von Jesus verwendet, wenn er auf das Kreuz hinweist. Die Stunde, wo er am Kreuz stirbt, das ist seine Stunde, wo er die Welt erlöst. Es geht also für Jesus und wenn für ihn, dann auch für uns Menschen, nicht um eine verpatzte oder gerettete Party, nicht um ein bisschen Spaß im Leben, nicht um leckeres Essen und Trinken und dass es genug davon gibt, sondern es geht um Tod und Erlösung und ewiges Leben. Dazu ist Jesus gekommen, dazu ist seine Stunde gekommen, in der er das vollbracht hat, darauf läuft alles hinaus und darauf weist alles hin. Und das darf keiner übersehen. Nicht, dass Jesus uns glücklich macht, dass er uns Freude schenkt, dass er uns hilft. Das mag alles sein, aber darum geht es nicht. Sondern es geht um Tod und Erlösung und ewiges Leben. Maria wendet sich dann, Maria wird sicher nicht genannt, steht immer bloß seine Mutter. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das klingt wie, als wollte sie den Dienern sagen, da macht das schon. Er stellt sich jetzt noch ein bisschen stur, aber da macht das schon. Achtet drauf. Ich denke, dachte dran, als ich noch so ein junger Baufacharbeiter war, da hatte ich die Aufgabe übernommen in der Kirche Oberfrohna, die ist sehr groß, wer die kennt, und sehr lang. Da wurden neue Heizungsrohre verlegt und die Kanäle unter dem Fußboden für die Rohre, die mussten neu gemauert werden. Entweder waren die kaputt oder waren die falsch dimensioniert oder überhaupt gar nicht vorhanden, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls mussten die neu gemauert werden. Und das wollte ich nicht alleine machen, da bin ich zu meinem jungen Kollegen gegangen, der gerade ausgelernt hatte oder sogar noch Lehrling war und wollte ihn fragen, ob er mir hilft, weil er auch in die junge Gemeinde ging. Und da habe ich geklingelt und da kam er raus und da habe ich ihm das Problem genannt und bevor er antworten konnte, stand sein Vater hinter ihm und hat gesagt, worum geht's denn? Da habe ich ihm das nochmal erklärt, da hat er gesagt, das macht er. Da macht das. Und da dreht er sich rum und sagt, du weißt doch gar nicht, ob ich Zeit habe. Da hat der Vater ihm nicht geantwortet, sondern zu mir gesagt, da macht das schon. Können Sie sich darauf verlassen? Sagen Sie Bescheid, wenn es losgeht, da ist er da. Damit war ich entlassen. So scheint es die Mutter Jesu auch zu machen. Was er euch sagt, das tut. Oder ist es ganz andersrum zu verstehen, dass Maria verstanden hat, was Jesus ihr sagen wollte. Nämlich, es kommt nicht darauf an, dass Jesus tut, was wir ihm sagen und worum wir ihn bitten, sondern es kommt darauf an, dass wir tun, was Jesus uns sagt. Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Maße sind nicht die bayerischen Maße, 1,5 Liter ist das, glaube ich, oder 2 Liter, bayerisches Maß, sondern das ist ein bisschen größer, dieses Maß. 2 oder 3 Maße sind ca. 100 Liter pro Krug. Also ein Krug, der 10 Eimer Wasser fasst. Sowas braucht man im Garten, wenn man das Regenwasser auffangen will, zum Gießen. Riesige leere Gefäße, so wie unsere Kirchen in Deutschland. Wie so manches, was in den Kirchen oder Gemeinden betrieben wird, mit großem Aufwand erfunden und beworben und durchgeführt und doch ohne Inhalt, ohne Substanz ist. Riesige leere Gefäße, so wie die Herzen vieler Menschen, vielleicht auch vieler Christen, gefüllt vielleicht von dies und das, was aber nur warme Luft ist. So wie so ein Krug, auch wenn Luft drin ist, ja trotzdem ein leerer Krug ist in unserem Empfinden. Warme Luft, ja, vieles, dies und das, alles Mögliche, aber ohne Substanz im Inneren, ohne etwas, was unser Leben, unseren Glauben, unsere Kirche, unsere Gemeinde ausfüllt. Jesus sprach zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Wasser. Es geht ja gar nicht um Wasser, die brauchen ja Wein. Wasser ist da. Sie haben aber Wasser. Wasser haben sie genug. Sie kochen ja auch nur mit Wasser. Und auch wir. Wir taufen auch nur mit Wasser. Wir haben Worte, wir haben Lieder, wir haben Rituale, wir haben Veranstaltungen, wir haben Formate. Das alles verändert und bewirkt nicht viel oder gar nichts. Außer, wenn Jesus zu uns sagt, nehmt, was ihr habt, nehmt all das, dieses Wasser, und füllt damit die Räume, füllt damit die Gespräche, füllt damit die Herzen und vertraut, dass das Wunder geschieht. Was ihr habt, bewirkt keine Wunder. Ihr könnt keine Wunder bewirken. Aber wenn ihr in meinem Namen das nehmt und damit füllt, dann könnt ihr auf das Wunder vertrauen. Es geht also gar nicht darum zu wissen, was Erfolg bringt oder zu wissen, was das richtige Rezept ist, sondern zu tun, was Jesus sagt und vertrauen, dass er das Richtige macht. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn die Gäste betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Liebe Gemeinde, guter Wein, besser als alles, was je auf dem Tisch stand. Und zwar, wenn wir es zusammenrechnen, 600 bis 700 Liter. Da kommt man ein Stück hin, auch bei einer großen Feier. Eigentlich eine unerschöpfliche Menge, jedenfalls im Rahmen dieser Feier, weit mehr als überhaupt getrunken werden kann. Und er ist besser als alles, was bisher da war. Das schenkt Jesus denen, nicht denen, die ihn bitten. Das hat er ja zurückgewiesen. Die ihn bitten um Glück, Erfüllung, Hilfe, um Lösung von Problemen. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern denen, die tun, was er sagt. Das heißt, dieses Glück und Wein ist ja ein Symbol für Glück, für Erfüllung, für Freude. Das findet nicht der, der dem Glück nachläuft und es sucht, egal ob er dabei Gottes Hilfe in Anspruch nimmt oder es auf eigene Faust tut, sondern wer Jesus nachfolgt, wer bereit ist, sein eigenes Glück zu opfern, das Wasser zu schöpfen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Liebe Gemeinde, Zeichen des Himmels. Der Himmel ist weit weg und sehr hoch. Aber Jesus sagt, ich habe himmlische Freude. Ich habe unendliches Glück. Glück für dich bereit und für euch alle. Ein Glück, was unendlich und ungetrübt ist. Und dieses Glück wird aber auf diese Weise unendlich und ungetrübt erst in der Ewigkeit sein. Aber weil euch die Ewigkeit jetzt schon gehört, wenn ihr mich annehmt, dann könnt ihr dieses Glück jetzt schon spüren und erleben und euch davon prägen lassen, auch wenn es jetzt in dieser Zeit noch nicht ungetrübt und unendlich sein kann. Liebe Gemeinde, viele fragen, was gibt uns in dieser Zeit noch Hoffnung? Ich habe gerade jetzt erst mit einer Mutter erwachsener Kinder geredet, die gesagt hat, ich kann die Kinder verstehen, dass sie selber keine Kinder haben wollen in dieser Welt, so wie das jetzt alles aussieht. Was gibt uns Hoffnung? Die bessere Regierung, die bessere Gesellschaftsordnung, die richtige Partei wird es nicht richten. Es hängt zwar viel daran, dass Menschen mit gesundem Menschenverstand Verantwortung übernehmen, aber die Welt bleibt ein Krisenherd. Und das wird sie immer bleiben, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus zeigt uns, wie wir in dieser krisenhaften Welt Orientierung finden, den Weg gehen können und ja, wie wir Teil seines Reiches werden, dieses ungetrübte, wunderbare Glück, das, von dem wir jetzt schon so einen Zipfel spüren können, dass es unser Leben verändert. Und zwar nochmal kurz die Zeichen. Rekonstruiert. Jesus sagt, löschet den Durst nach Leben Nicht mit Dingen, die diesen Durst nicht löschen können. Mit dem Wunsch nach Glück, indem du versuchst, deine Wünsche zu erfüllen. Dort wirst du deinen Durst nicht stillen, sondern der Ausweg aus dem Dilemma deines Lebens ist, wenn du mir nachfolgst, wenn du durch diese Tür gehst, die ich bin, auf den schmalen Weg des Lebens mir nachfolgst. Und behalte dabei im Blick, dass du bestimmt bist für den Himmel, dass die Zeit in dieser Welt nicht dein Ziel ist, sondern nur ein Weg, den du gehen sollst. Und deswegen achte auf das Wort, das dir sagt, wie du diesen Weg gehen kannst, wie du ihn findest, von dem du vor allem hörst, was du tun sollst, damit du das dann auch umsetzen kannst in deinem Leben. Eigentlich hat dieser Junge bei dieser Schüler die Geschichte richtig verstanden, wenn er gesagt hat, den laden wir auch ein. Nämlich, wenn er bei uns ist, dann finden wir das erfüllte Leben. Allerdings eben nicht, wenn er als Gast kommt und uns das Wasser in Wein verwandelt und dann sich ruhig an den Tisch setzt und den Mund hält, sondern wenn er der ist, der uns sagt, was wir tun sollen und wenn wir das dann auch tun. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.